Bevor ich jetzt anfange, wollte ich noch ganz kurz was zur nordkoreanischen Wasserstoffbombe sagen, die da irgendwie also wirklich gewaltige Erschütterungen ausgelöst hat. Anscheinend hat man das sogar in China noch gespürt, so als Mensch, nicht nur mit so feinen Messgeräten, sondern so richtig gespürt. Und dazu wollte ich kurz mal was sagen. Wasserstoffbomben neigen dazu, sehr, sehr groß zu sein. Die erste Wasserstoffbombe, die überhaupt gezündet wurde, war so groß wie ein Fabriksgebäude und war eigentlich auch ein Fabriksgebäude, weil das alles irrsinnig kompliziert ist und da haben sie also irrsinnig viel umgebastelt und so weiter und so fort. Und auch als der Herr Teller dann das Prinzip zusammengebracht hat, hat sie das sehr, 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 sehr gezogen. Also das muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen, bis die so irgendwie auf eine transportable Größe geschrumpft ist und braucht unglaublich komplizierte und ganz teure Materialien und Fertigungsprozesse. Es ist ein zwei- respektive dreistufige Zündungsvorgang, das können Sie alles in Wikipedia nachlesen. Und deswegen braucht man sich darüber nicht so zu fürchten. Das Ding, mit dem sich der große Führer hat fotografieren lassen, kann er direkt aus Wikipedia mit ein paar Metallteilen zusammenschrauben lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die das auf eine Größe zusammenbringen, dass man also wirklich wo es explodieren lassen kann, woanders außer halt irgendwo in irgendeinem Stollen, wo sie irrsinnig viel eingebaut haben und richtig viel Platz haben, ist relativ sehr unwahrscheinlich. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen und das wird uns dann zum eigentlichen Thema dieses Podcasts führen. Das sind diese Teilinformationen, diese Halbinformationen, die ich immer ziemlich zum Kotzen finde, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo, also das hat ja auch einen Grund, nicht, warum der Herr Trump dauernd nur Twitter-Botschaften absetzt. Aus dem sehr, sehr einfachen Grund, weil mehr ist heutzutage anscheinend ja nicht mehr zu sagen. Also diese, wo es 164 Zeichen oder wo es das ja immer ist, da, die alte SMS war das, die allererste. Ja, so ist halt. Das muss dann schon reichen. Und wenn Sie jetzt hier zuhören, dann wird es Ihnen mit Sicherheit nicht reichen. Also das muss man als erstes sagen, da muss schon ein bisschen in die Tiefe gegangen werden. Damit herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Jetzt hat für am Feuer dieser Podcast ein bisschen einen eigenartigen Titel. Lieber Atheist als ein Theist. Das hat jetzt einen Grund. Ich werde jetzt dann noch an ein paar Leute eine E-Mail schreiben. Bitte hören Sie sich das an. Aus dem einfachen Grund, weil ich in letzter Zeit gehäuft, manchmal kurz, manchmal sehr, sehr lange, Nachrichten kriege von entzückenden evangelischen, hochgläubigen Menschen, die glauben, dass sie Atheisten sind oder Agnostiker. Das sind ja total faszinierend. Also diese Schreiben fangen immer an mit davon, ja, also Geiter werden nicht gekriegt, die war echt cool formuliert, somit, sie sagen immer, wenn sie hier zuhören, sind sie ein gläubiger Mensch. Und also das kann jetzt natürlich auch Zufall sein, da ist jetzt irgendein Faden, wo man draufklickt und verbindet gar nichts damit, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und sagen sie immer, eigentlich sind es Atheisten, dann sagen sie aber in weiterer Folge dann, na, eigentlich nicht, sondern eigentlich bin ich ein Agnostiker. Und das ist alles ein Blödsinn, meine Lieben, ihr seid schon gläubig. Ja, ich werde es jetzt versuchen zu erklären. Wieso heißt das Ganze lieber ein Atheist als ein Theist? Also Theologen streiten irrsinnig gern, pausenlos, über alles. Aus dem einfachen Grund, weil ihnen die Sache sehr, sehr wichtig ist. Sie sind dabei aber sehr nett miteinander. Also sie würden immer an anderen ins Spital führen und füreinander da sein und so weiter und so fort. Also nicht alle, Trotteln gibt es überall. Aber sobald der andere wieder ordentlich beisammen ist, wird wieder gestritten um irgendeine Frage, die wahrscheinlich für andere Menschen nicht ganz so interessant ist. Das ist bei Theologen so und das ist völlig okay. Also da hat keiner ein Problem damit. Und wenn man jetzt kann sich das Ganze so weit steigern, dass man wen anderen, der geht einem dann so auf die Nerven, weil er so ein Depp ist, dass man den dann wirklich beschimpft, also natürlich nicht direkt, aber dann mit einem Dritten drüber redet, heißt der Spiegel, nein, sagt er was, das ist ja nein, das Letzte, das ist wirklich das Letzte, es ist so ein Depp, man könnte ja schon sagen, das ist ein Theist. Und das ist eine sehr schöne Formulierung. Was versteht man unter Theologie im Theismus? Also wenn Sie jetzt in Wikipedia nachschauen, finden Sie da eine sehr eigenartige Definition, die jetzt mit dem Landläufigen in der Theologie nicht viel zu tun hat. Das ist also jemand, der glaubt sozusagen so an den Opa im Himmel. So mit allem drum und dran, so mit weißem Bart und der schaut da oben und so halt. Das ist eigentlich Theismus. Also man glaubt so an einen Gott, also man kann auch an viele Götter glauben, ist wurscht, aber man hat eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon. Und was den Theisten jetzt wirklich auszeichnet, ist die Tatsache nicht nur, dass er einen oder mehrere Götter hat, so mit Namen und so weiter und so fort, wo immer genau weiß, wo der wohnt, das ist eh schon zum Kotzen, und der weiß aber immer genau, was Gott will. Also der weiß, was Gott ist und was er will und was richtig ist. Und deswegen ist das die maximale Beschimpfung im Rahmen der Theologie, weil wenn du jemanden als Theisten beschimpfst, dann beschimpfst du ihn als jemanden, der weiß, was Gott will. Und das heißt einfach, er ist ein Volltrottel. Jetzt bin ich 56, ich bin irgendwann einmal gestartet, als Kind, logisch, ne? Der kommt auf die Welt und so. Und da hatte ich schon meine ersten Probleme. Ich weiß noch, dass ich in der zweiten Klasse Gymnasium, da war ich also 12, jemanden, also nicht jemanden, sondern meinen Religionslehrer gefragt habe, wie denn das eigentlich ist, wie funktioniert das? Und da habe ich so ein tolles Bild gehabt, damals so von einem Gott, der ist irgendwo und der hat ganz viele Telefonleitungen. Ich wollte von dem armen Religionslehrer wissen, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass Gott jetzt gleichzeitig ganz viele Telefone bedient. Das war ja für mich eine sehr, sehr wesentliche Frage. Den armen Professor Dr. Goloman Mitschke, der hat mich ein bisschen angestarrt und hat dann irgendeine völlig ausweichende Antwort gegeben. Warum hat er das gegeben? Aus dem einfachen Grund, er hat sich gedacht, nicht, das brauche ich jetzt nicht beantworten, der wird eh älter und wird was kapieren. Und zwar, was er kapiert, der Spiegel, ist, je älter er wird, ist, dass er gar nichts weiß und bestimmte Fragen einfach nicht stellt. Also, die Frage würde ich jetzt nicht mehr stellen, sondern ich mache nur noch eines, nämlich erfahrungsorientiert. Wenn ich bete, passt es. Gut. Ich stelle nicht einmal mehr die Frage, ob es einen Gott gibt, der das hört, sondern das ist also mir sowas von wurscht. Das ist eine Frage, die es nicht gibt. Da darf ich jetzt auf Nikolaus von Kues verweisen. Nikolaus von Kues war ein Bischof und ein extrem gescheiter Mensch, nebenbei auch hervorragender Organisator, ist vom damaligen Papst immer eingesetzt worden, wenn irgendwo also alles komplett vor die Hund gegangen ist, ist der sozusagen als fliegender Bischof dorthin gekommen und hat mindestens innerhalb kürzester Zeit meistens die Dinge auf Vordermann gebracht und wieder Organisation und so weiter und so fort zusammengebracht. Und daneben hat er also eine tolle Theologie entworfen. Und er hat dazu gesagt, immer eines, und das ist der Grundsatz der kuesianischen Theologie, ein Begriff muss immer auch in seinem Gegenteil auf Gott angewendet werden. Das heißt, einfacher Satz, es gibt Gott, muss genauso lauten, es gibt Gott nicht. Besser gesagt und korrekter, jetzt kommen wir in die Theologie hinein, es gibt einen Gott oder es gibt einen Gott nicht. Das ist ein großer Unterschied, nebenbei bemerkt. Ja? Das heißt, ich kann mit all meinem Denken nicht einmal ansatzweise irgendwie geartet Gott erfassen. Gut. Und da kann man sich als junger Mensch, schreckt man sich da irrsinnig auf und tut und macht, wenn man älter wird, so ab 50, passt es, weil es wurscht ist. Ne? Es ist einfach wurscht, du weißt, es gibt ihn und es gibt ihn gleichzeitig nicht und das ist nicht mein Problem, das macht Gott schon selber, also passt es schon. Auch sein Nichtsein ist nur seine Angelegenheit. Und ich weiß ja nur noch so, dass Gott dauernd irgendwie Menschen rettet. Also jetzt bin ich alt genug, dass ich das weiß. Und dauernd das Angebot der Rettung da ist. Und jetzt gibt es dann diese furchtbare Frage, nicht, warum nehmen manche Menschen das an und andere nicht. Und auch die stelle ich nicht mehr, sondern das ist jetzt wieder so. Und es wird vielleicht Gott planen oder auch nicht, ist mir auch wurscht. Aus dem einfachen Grund, weil ich, für mich ist jetzt zunächst einmal nur wesentlich, dass ich diese Rettungsangebote annehme, werde Ihnen nachher ganz ein blödes Beispiel dazu erzählen. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau. Das passiert einfach. Ja, also ich weiß nur von einem Jesus. Also das ist das Einzige, wo sie wirklich weiß, ist, dass Gott voll inhaltlich in diesem Jesus drin war und der ist über die Erde gegangen und war ein Mensch. Und das reicht für mich völlig. Also das, alles andere ist mir eigentlich relativ komplett wurscht. Das reicht. Das ist das hinreichende Wissen. Und das, meine Lieben, die ihr mir hier immer wieder E-Mail schreibt, was ihr noch nicht ganz gekriegt habt, ist die Tatsache, dass es immer um das Hinreichende geht. Gibt's ein berühmtes Beispiel, da ist mein hochverehrter, leider natürlich auch schon lang verstorbener Kirchengeschichtsprofessor, der große Dr. Alfred Radatz, einmal wirklich in der Vorlesung ausgezuckt, wie er über den Nazi-Bischof geredet hat, über den Reichsbischof Müller. Das war so ein Scherge vom Hitler, der hat da die sogenannte Reichskirche übernommen, wo dann alle Evangelischen gesagt haben, na gut, da tun wir sicher nicht mit, machen wir doch einfach bekennende Kirche, passt. Und der Müller ist ziemlich alleine da gestanden und der Hitler wollte jetzt nicht gleich alle Christen ins KZ bringen, er hat es nur mit den Pfarrern gemacht, mit sehr vielen nebenbei bemerkt. Und jetzt hat sich der Müller auch irgendwelchen Diskussionen stellen müssen. Und da hat ihn dann einer von der bekennenden Kirchen angeflogen und hat gesagt, ja, glauben Sie das? Also, Jesus Christus spricht, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der Müller sagt drauf, natürlich glaube ich das und ich glaube noch viel mehr. Und damit war die Sache erledigt, damit hat keiner mehr mit ihm geredet, weil das ist so ein Volltrottel, das geht gar nicht. Jeder Typ, der in der Theologie behauptet, alles zu wissen oder sehr viel zu wissen, ist ein Volltepp. Denken Sie an den großen Karl Barth, der in seinem letzten Interview sagt, naja, eigentlich hat er sein ganzes Leben, also der Karl Barth, muss man jetzt sagen, ist natürlich der Theologe des 20. Jahrhunderts. Viele sagen, seit dem reformatorischen Aufbruch der größte Theologe überhaupt, der dann in einem letzten Interview sagt, ja, eigentlich ist so, er ist in einem ziemlich reichen Elternhaus aufgewachsen und hat ein Kindermädchen gehabt und das Kindermädchen hat ihm immer ein Schlaflied vorgesungen und das ist auch irgendwie gewesen mit Gott und so, ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Und eigentlich hat er sein ganzes Leben lang nur über dieses eine Kinderlied nachgedacht und dann halt ein paar Sachen dazu gesagt. Also Karl Barth kann man sich nicht vorstellen, das ist also in der Theologie so wie Albert Einstein oder so, nicht? Und der dann das sagt, also eigentlich hat er sein ganzes Leben lang nur tot drüber nachgedacht. Und das war natürlich eine schöne Sache, die wir dann wissen. Das war kein Theist, sondern der sagt halt, gut, weiß er jetzt das, also glaubt er zumindest was zu wissen. Das ist es und das ist hinreichend. Meine Lieben, ihr seid dann gläubig, wenn ihr das, was ihr wisst, also so religiös gesehen, euer Leben verändert, in die Bewegung bringt, neu erstehen lässt, so richtig Auferstehung hier und so, euch motiviert, dann seid ihr zutiefst gläubige Menschen. Wenn ihr in der Gegend rumlauft und behauptet, alles zu wissen oder zumindest sehr viel, seid Deppen. Weil ihr dann nämlich Theisten seid, dann wisst ihr den alten Opa im Himmel, der und so weiter und so fort. Und da sage ich euch was, da sagen dann wirklich alle gläubigen Menschen auf der Welt, bevor ich so wer bin, der prinzipiell in seinem ganzen Leben anderen Menschen nur irrsinnig auf die Nerven geht, weil ihnen dauernd irgendein gequirlten Schwachsinn eindruckt, da bin ich doch lieber ein Atheist. Denn das, was ich weiß, Gott wird Mensch, ist da, unser Bruder, bietet dauernd Rettung an, pauseinlos, ja, und dauernd Veränderung und dauernd wird das Leben cooler und schöner und bunter und sonst was. Das reicht für mich und das reicht für jeden, dass er ein gläubiger Mensch ist. Gesegneten Abend euch allen.